Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar, zu Offenbarung 14, Vers 4, heute mit dem zweiten Teil. Es gibt einen sehr wichtigen Aspekt, den wir heute studieren, über die 144.000. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich glaube, es sind sehr praktische Dinge, die wir heute anschauen werden, die uns alle selbst nochmal daran erinnern, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und weil das so ein praktisches und wichtiges Thema ist, brauchen wir natürlich die Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam niederknien zu einem Anfangsgebet und dann beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du heute bei uns gewesen bist, dass du uns geführt und geleitet hast. Wir danken dir für all das, was du für uns tust. Und wenn wir jetzt dein Wort aufschlagen und studieren, möchten wir dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist zu uns sprichst, dass du uns die Wahrheit so deutlich vor Augen führst, dass wir ihr folgen können und folgen möchten. So segne uns jetzt in unserem Studium, sei mit jedem Einzelnen, der heute hier ist oder live zuschaut oder später zuschaut, und gib, dass die Wahrheit uns wirklich frei macht, nach deiner Verheißung, im Namen Jesu. Amen. Wir wollen, wie angekündigt, uns mit dem zweiten Teil von Offenbarung 14, Vers 4 beschäftigen. Wir haben letzte Woche angefangen, über diesen Vers zu sprechen, Offenbarung 14, Vers 4, wo wir darüber gesprochen haben, dass diese 144.000 sich nicht mit Frauen befleckt haben. Könnt ihr euch daran erinnern? Könnt ihr euch erinnern, was wir gesagt haben, was diese Frauen darstellen? Die anderen Kirchen der Offenbarung, die in Offenbarung 17 beschrieben werden zum Beispiel, ja, die Töchter der Mutterhure. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass sie jungfräulich sind. Ja, und wir haben gelernt, dass Jungfräulichkeit in der Bibel ein Symbol ist, nicht wahr, für Reinheit, für Makellosigkeit des Charakters. Und selbst dann, wenn wir beim Volk Israel, wir eigentlich schwer gesündigt haben, wenn wir von Gott abgefallen sind, wenn wir eigentlich hurerisch geistlich gesprochen gehandelt haben, können wir doch durch seine Kraft und durch seine Gnade wieder wie Jungfrauen werden. Jungfräulich, könnt ihr euch erinnern? Und jetzt wollen wir weiterlesen, hier in Offenbarung 14, Vers 4. Wir fangen nochmal am Anfang an. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Es heißt hier, sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Wir haben das Lamm und wir haben die Nachfolge. Eine der Eigenschaften der letzten Generation auf dieser Welt, die treu zu Gott ist, ist, dass sie dem Lamm nachfolgen, wo immer es hingeht. Das scheint erstmal so einfach zu sein, denn ich glaube, wir alle können sehr schnell sagen, wer das Lamm ist, oder? Was meint ihr, wer ist das Lamm? Jesus Christus. Es gibt ein paar interessante Verse, wo man das sehr deutlich sehen kann. Schaut mal mit mir in der Offenbarung, in Offenbarung Kapitel 3 und dort Vers 4. Offenbarung 3, Vers 4. Da geht es nämlich auch um die weißen Kleider, ja, und die Reinheit. Schaut mal in Offenbarung 3, Vers 4, dort heißt es: Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit wem wandeln? Mit mir. Wer spricht denn hier? Jesus Christus spricht an die sieben Gemeinden. Ja? Also in Offenbarung 3, Vers 4 sagt er, sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, ja? Denn sie sind es wert. Und in Offenbarung 14 heißt es, sie folgen dem Lamm, oder sie wandeln mit dem Lamm, wohin es auch geht. Das heißt, allein diese beiden Verse würden ausreichen zu zeigen, dass Jesus das Lamm ist. Ja? Ich meine, wir haben viele andere Verse, auch in Johannes, nicht wahr? Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Schauen wir uns mal ein paar andere Verse an, aus der Offenbarung, wo über das Lamm zu lesen ist, wie es leitet. Schaut mal mit mir in Offenbarung, oder kennt ihr eine Stelle? Ja. In der Offenbarung, wo noch beschrieben wird, dass das Lamm jemanden, also die Gläubigen, leitet, führt. Genau, also die Gläubigen haben den Teufel überwunden durch das Lammesblut. Ja, sehr gut. Noch eine Stelle, die euch einfällt? In Offenbarung 5, Vers 12, dass das Lamm Gottes, nicht wahr, das geschlachtet worden ist, ja? Meine Frage zielt ja spezifisch auch vielleicht auf eine Stelle, wo steht, dass das Lamm andere führt, also wo andere dem Lamm nachfolgen, ja? Das waren gute Stellen über das Lamm, aber könnt ihr euch eine Stelle euch erinnern, wo in der Offenbarung geschrieben steht, dass das Lamm andere Menschen führt, leitet? Außer hier in Offenbarung. An Offenbarung 7. Schaut mal Offenbarung 7 und dort, wir lesen mal Vers 15, ja? Offenbarung 7, Vers 15. Darum sind sie vor dem Thron Gottes. Wer sind eigentlich sie hier? Die Erlösten. Ein Vers vorher heißt es, sie haben ihre Gewänder weiß gemacht im Blut des Lammes, ja? Wir haben ja von den 144.000 gelernt, sie sind rein, sie sind jungfräulich, sie haben sich nicht befleckt. Ja? Ihr Gewissen ist rein gemacht worden durch das Blut des Lammes. Also es spricht von der gleichen Gruppe. Vers 15. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihn. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird was tun? Wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wann wird das stattfinden, was hier steht? Zu welcher Zeit? Auf der neuen Erde, oder? Denn wir haben eine andere Stelle in der Bibel, wo davon gesprochen wird, dass Gott alle Tränen abwischen wird, oder? Wann wird das sein? Oder wo steht diese Stelle? In Offenbarung 21, bei der neuen Erde, ja? Da haben wir diese berühmte Stelle, Gott wird abwischen jede Träne. Also, hier haben wir ein Bild davon, was am Ende auf der neuen Erde stattfinden wird. Und was können wir das Lamm hier lernen? Was haben wir über das Lamm in Offenbarung 7, Vers 17 gelesen? Was tut das Lamm? Es sind zwei Dinge beschrieben, die das Lamm tut. Die hat es in Vers 14 schon. Es wird sie weiden. Jetzt ist, was bedeutet es, wenn man sagt, er weidet mich oder er weidet uns? Er sorgt für uns. Er leidet. Ja, wir haben weiden und leiden, oder? Weiden, obwohl die beiden sehr ähnlich sind, glaube ich, gibt es vielleicht doch schon noch eine kleine Nuance, die dazwischen liegt.
Ich finde das Bild ein bisschen ironisch, weil normalerweise ist das Lamm, das geweidet wird.
Ja, genau. Ja, aus welchem Berufsfeld kommt denn das Wort weiden? Hirten. Ein Hirte weidet die Schafe, oder? Jetzt, wir sind die Schafe, oder? Aber der Hirte, der die Schafe weidet, ist selbst ein Schaf. Ein Lamm. Denn Jesus, unser König, ist unser Bruder. Ja, er schämt sich nicht, unser Bruder genannt zu werden. Ja, er wurde sogar der Allergeringste und Verachtetste. Ja, wir achteten ihn nicht, sagt die Bibel. Das heißt, das deutet auf diese Hirtenfunktion hin. Ja? Und leiten ist natürlich... ja, er leitet uns zu einem bestimmten... Wohin leitet uns Jesus? Zur Quelle, genau, wie steht es hier? Zur lebendigen Quelle, zum lebendigen Wasser. Jesus hat ja der Samariterin gesagt, ich gebe dir was? Lebendiges Wasser. Und warum lohnt es sich, dem Lamm nachzufolgen? Einfach nur, weil wir sonst nicht wissen, wo es lang geht? Natürlich, das ist einer der Gründe. Aber ein Hauptgrund ist, das Lamm leitet uns an den richtigen Ort. Ja. Wenn man nicht weiß, wenn man angenommen, man ist an einem Ort und man weiß nicht genau, wo es lang geht, und jemand weiß, wo das Ziel ist und der bietet an, mich zu leiten, dann werde ich das doch in Anspruch nehmen, oder? Wenn ich alleine doch nicht hinkomme. Und wir Menschen kommen alleine nicht zu diesem ewigen Wasser, diesem lebendigen Wasser. Jesus möchte uns dahin leiten. Oftmals geht es uns so wie dieser Frau am Jakobsbrunnen, nicht wahr? Wir haben das probiert und das probiert und das probiert und nichts hat uns wirklich zufriedengestellt, nichts hat uns befriedigt. Die Zisternen dieser Welt sind alle löchrig, ja? Wie Jesus sagt, du wirst wiederkommen und wieder, wenn du, nicht wahr? Bist immer wieder durstig. Aber Jesus möchte uns echten Frieden, echte Freude schenken. Das Lamm ist ein Hirte. Aber schaut mal mit mir. In Offenbarung 17, Vers 14. Offenbarung 17 und dort Vers 14. Aber die Endzeitereignisse. Hier beschrieben werden, da geht es um die Mächte der Endzeit, nicht wahr, das Tier und so weiter. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Das ist interessant, nicht wahr? Und das Lamm wird sie besiegen. Und dann wird das Lamm definiert. Wie wird das Lamm definiert? Herr der Herren und König der Könige. Ja? Wo haben wir diese Bezeichnung nochmal? Herr der Herren und König der Könige. Kommt auch aus der Offenbarung. Wo in der Offenbarung heißt noch jemand Herr der Herren und König der Könige? Auch ihr Lieben, das ist eine bekannte Stelle. Eine ganz bekannte Stelle. Wo kommt das nochmal vor? Ganz genau, in Offenbarung 19, Vers 16. Ja, was wird denn in Offenbarung 19 beschrieben? Helft mir mal, ab Vers 11. Und es heißt, ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet er und dann folgen die Heere des Himmels. Was wird denn da beschrieben? Die Wiederkunft. Und bei der Wiederkunft heißt es dann Vers 16, er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Wer ist das? Das Lamm. Das heißt, das, was so faszinierend an Offenbarung ist, dasselbe geschlachtete Lamm ist derselbe, der dort als mächtiger König der Könige auf einem weißen Pferd dahergeritten kommt. Ja. Für uns sind das zwei verschiedene Dinge. Nicht wahr? Das arme Lamm, das kann sich ja schon kaum so wehren. Wenn es geschlachtet ist, ist es ja noch schwächer. Ja, ist quasi tot. Und dort dieser mächtige Herrscher. Aber Jesus wird beides eins. Jesus ist der Schwächste der Schwachen und der Stärkste der Starken. Ja, da werden wir zu Königen gemacht. Nicht wahr? Und Offenbarung 1, Vers 5, durch das Blut Jesu. Er ist der Herr der Herren. Und das sind also mehrere Beweise, die deutlich zeigen, hier geht es um Jesus Christus. Und wenn wir Jesus nachfolgen, folgen wir einem Lamm, wir folgen einem Hirten. Und die Frage ist, hast du in deinem Leben den Eindruck, dass Jesus wirklich dein Hirte ist? Oder ist er nur der Telefonjoker? Viele Christen haben Jesus als Telefonjoker, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Ich will jemanden heiraten, ich brauche eine neue Arbeitsstelle, wohin soll ich ziehen? Jesus, was meinst du? Und dann beten wir intensiv. Ja. Aber Jesus möchte nicht einfach unser Telefonjoker sein, im Falle, dass wir mal nicht wissen, wie es weitergeht. Jesus möchte unser Hirte sein. Und der Hirte ist für die Schafe Hirte die ganze Zeit, oder? Egal, ob die Schafe das Gefühl haben, dass sie wissen, wo es lang geht oder nicht. Ist Jesus unser Hirte? Ist Jesus dein Hirte? Hast du das Gefühl, ich bin so ein armes, blindes Schaf, ich weiß nicht, wo es lang geht, ich folge immer Jesus? Jetzt schauen wir uns ein paar andere Stellen an dazu zum Nachfolgen. Welche biblischen Bücher sprechen besonders viel über die Nachfolge Jesu? Die Evangelien, nicht wahr? Da hat er ja buchstäblich öfter mal gerufen, nicht wahr? Kommt und folgt mir nach. Schauen wir mal ein paar Bibelstellen an, die das illustrieren. Matthäus Kapitel 8 als Beispiel. Wir greifen nur ein paar als Beispiel heraus. Matthäus Kapitel 8. Und das ist ein besonders interessantes Beispiel. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Ich frage euch, warum es besonders interessant ist. Matthäus Kapitel 8, Vers 19. Da kommt jemand. Wer kommt da zu Jesus? Ein Schriftgelehrter sind kluge Leute, nicht wahr? Kennen die Bibel gut. Ein Schriftgelehrter trat dazu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen. Wie geht's weiter? Wohin du auch gehst. Warum ist dieser Vers besonders interessant für unser Studium heute? Ja, es geht um Nachfolge, aber ja. Wohin es auch geht. Die Formulierung ist genau dieselbe. Manchmal heißt es, ich will dir nachfolgen. Aber hier sagt er explizit, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und die 144.000 folgen dem Lamm nach, wohin es auch geht. Das ist also jemand, übertragen, der möchte Teil dieser Gruppe sein. Er ist schon ein Schriftgelehrter. Und ihr Lieben, Achtet darauf, man kann ein Schriftgelehrter sein und trotzdem noch nicht Jesus nachfolgen, wohin er auch geht. Könnt ihr das sehen? Er war schon ein Schriftgelehrter, aber er folgt noch nicht Jesus, wohin Jesus auch geht. Manchmal, ich meine, wir wissen viel von der Bibel, ja? Wir haben als Gemeinde große Erkenntnis, manchmal sind wir Schriftgelehrte. Aber wir folgen Jesus noch nicht dahin, wohin er auch geht. Also, hatte der Mann einen guten Wunsch, ja oder nein? Super Wunsch. Er war nicht jemand von denen, die sagen, wo hältst du deinen nächsten Heilungsgottesdienst? Ich möchte dabei sein, möchte ein Selfie mit dir machen. Ja? Wir machen ein Foto, stelle ich auf Facebook. Ich habe Jesus getroffen. Ja? Viele von uns hätten das vielleicht gemacht. Einmal mal Jesus die Hand schütteln, ich war einmal sein Gewand berühren, ich war und dann wieder gehen. Nein, dieser Schriftgelehrte sagt, ich möchte dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Mit anderen Worten, ich möchte mein Leben dir übergeben. Und jetzt schaut mal, was Jesus sagt. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Was will er damit sagen? Wenn du mir nachfolgst, gibt es nicht eine gute Hotel-Suite, nicht wahr, wenn wir dann wieder nach Kapernaum gehen, wo wir dann als Sprecher übernachten. Wenn du mir nachfolgst, dann verlierst du alles. Denn wenn du mir nachfolgst, wohin du auch gehst, dann wirst du mir auch dorthin folgen, nicht wahr? Wenn ich übernachten muss. Und die Nachfolge Jesu hat angenehme Seiten, ja? Ich war, wenn man dann als Jünger neben Jesus steht und da sind 5000 Männer, 5000 Frauen, vielleicht 10.000 Kinder, nicht wahr? Alle werden gesättigt, nicht wahr? Und man kann das weitergeben. Schaut mal hier, nicht wahr? Es reicht. Ja, preis den Herrn, was für ein Wunder. Alle sagen Halleluja, nicht wahr? Das macht Spaß. Aber dann, irgendwo, wenn alle 10.000 Leute wieder gegangen sind, unter irgendeinem Busch sich hinzulegen und keiner merkt es, keiner sagt, oh, ihr seid aber so aufopferungsvolle Jünger, nicht wahr? Einfach irgendwo zu liegen, keiner merkt es. Und Opfer zu bringen, ohne dass es bemerkt wird. Das ist interessant, nicht wahr? Jesus sagt, übrigens, wenn ihr das Leben Jesu mal gelesen habt, wisst ihr, wer das gesagt hat? Das hat Judas gesagt. Immer so im Hinterkopf behalten. Der war der Schriftgelehrte. Nun, es gibt noch mehr Bibelstellen, die in diese Richtung gehen. Schauen wir mal in Lukas 9. Lukas 9, Vers 47. Moment. Lukas 9. Jetzt haben wir schon gelesen, ab Vers 59. Da haben wir ein anderes Beispiel. Die werden hier aufgezählt, nach dem, was gerade wir gelesen haben. In Lukas 9, Vers 59. Er, Jesus, sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Vers 60. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Frage. Ist das nicht ein bisschen hart von Jesus? Also das Begräbnis hätten wir doch noch abwarten können, oder? Was meint ihr?
Also ich glaube auch nicht, dass das so wörtlich gemeint war.
Interessant ist tatsächlich an dieser Stelle, was dieser Mann hier verwendet, ist eine hebräische Ausdrucksweise, die eigentlich im Kern aussagt, ich möchte warten, bis mein Vater gestorben ist. Weil, wenn mein Vater gestorben ist, was passiert, wenn der Vater stirbt? Naja, dann nehme ich seine Stelle. Also wenn der Vater stirbt und nicht ganz schlecht gewirtschaftet hat, dann hinterlässt er was. Ein Erbe. Und wenn der Vater stirbt und das Erbe ausgeteilt wird, dann kann ich ja mein Erbe nehmen, dann habe ich eine gewisse finanzielle Sicherheit und dann kann ich ihr nachfolgen. Er sagt also mit anderen Worten, ich will dir nachfolgen, aber ich will erst sicherstellen, dass ich auch finanziell auf sicherem Boden bin. Und menschlich gesehen kann man nur sagen, das ist wirklich klug gedacht, oder? Kein Harakiri. Kein Wahnwitziger, ja? Der hat gut gewirtschaftet, ja? Der hat sinnvoll gedacht. Aber Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, nicht wahr, kannst du dich nicht auf Sicherheiten verlassen. Du kannst keine Versicherung für den Missionsdienst abschließen, sozusagen, ja? Wenn du mal keinen Erfolg hast, dass du dann halt, ja. Das ist, was Gott uns sagt, nicht wahr? trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Schaut mir den nächsten Vers an, Vers 61. Es sprach aber ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, und das ist jetzt ein sehr wichtiges Prinzip, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das ist eine interessante Sache. Was ist also, wenn ich Jesus nachfolgen will, aber immer wieder eigentlich auch gerne zurückgehen möchte in mein altes Leben? Dann kann mich Jesus nicht leiten zum ewigen Leben. Wenn ich schon Jesus nachfolgen will, aber immer wieder auch mal zurück, mal Urlaub machen will von der Nachfolge, ja? So, die meiste Zeit folge ich ihm nach, aber dann brauche ich auch mal Urlaub. Ich brauche mal mein, was für mich, nicht? Ich brauche mal eine Zeit ohne Gott, eine Zeit ohne Jesus, mal richtig abschalten von allem, oder? Mal nochmal zurück ins alte Leben, nur mal kurz genießen. Dann kommt man nicht an. Das ist super gefährlich, deswegen sagt Jesus das. Es ist super gefährlich. Und das ist das Prinzip, das wir verstehen müssen. Wenn ich in die Richtung gehen will, muss ich auch in diese Richtung schauen. Könnt ihr euch erinnern an eine Frau, die da lang wollte, aber in die andere Richtung geschaut hat? Plotzfrau. Die wollte nicht runtergehen, oder? Die wollte gerettet werden, die wollte in Sicherheit kommen, aber ihr Herz war noch da. Und so sind viele, so sind wir oft. Wir wollen ja nicht verloren gehen, oder? Niemand von uns will verloren gehen. Wir alle wollen in den Himmel kommen, oder? Wir wollen in den Himmel kommen, wir wollen ewig leben, wir wollen neue Welten erforschen, aber unser Herz ist immer noch bei der alten Welt. Wir laufen in die richtige Richtung, aber schauen in die falsche. Und Jesus warnt uns davor, echte Nachfolge hat nicht nur die Beine in der Richtung, sondern auch den Kopf. Der Kopf muss in die richtige Richtung sein. Jetzt schauen wir uns noch einen Vers an. Und zwar in Johannes 8, Vers 12. Ganz toller Vers. Johannes 8, Vers 12, das ist direkt nach der Geschichte mit der Ehebrecherin, die ihr wahrscheinlich gut kennt. In Johannes Kapitel 8 und dort Vers 12. Ein sehr, sehr schöner Vers. Dort heißt es, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das was? Das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird was? Wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ja, es stimmt, wenn wir Jesus nachfolgen, dann gibt es Trennungen. Ja, es gibt Dinge, die wir aufgeben müssen. Es gibt Dinge, über die wir uns nicht mehr so viel Gedanken machen können oder gar keine Gedanken mehr. Es gibt Dinge, die wir zurücklassen müssen. Aber während wir vorher ständig in der Finsternis rumgetapst sind, haben wir jetzt einen klaren Weg vor uns. Klares Licht. Wer mit Jesus geht, wer Jesus nachfolgt, hat Licht in seinem Leben und keine Finsternis. Und das ist so viel mehr wert als so ein bisschen, nicht wahr, das vom alten Leben. Die Bibel sagt uns, und es heißt nicht ab und zu mal, nicht wahr, so Licht am Ende des Tunnels, sondern wer Jesus nachfolgt, jetzt schon, kann das Licht des Lebens haben, das klar auf dem Weg scheint, ja, ich mache den Schritt und den Schritt und den Schritt. Schauen wir uns noch einen Vers an. In Johannes 10. Johannes 10, Vers 27. Johannes 10, Vers 27, dort heißt es, meine Schafe hören meine Stimme. Wer würde denn sagen, meine Schafe? Ein Hirte, oder? Hier spricht der gute Hirte, heißt es ja vorher im Kapitel auch. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Und jetzt achtet darauf, ich kenne sie und was tun sie? Sie folgen mir nach. Also wenn jemand dem Lamm nachfolgt, gibt es zwei Dinge, die wichtig sind. Erstens, die, die nachfolgen, hören die Stimme des Hirten und andersrum, der Hirte kennt die Nachfolger. Jetzt werdet ihr sagen, natürlich, der Hirte kennt auch alle Menschen. Ja, auf einer Ebene stimmt das, aber gibt es auch Menschen, zu denen Jesus mal sagen wird, ich kenne euch nicht? Zu wem sagt er, ich kenne euch nicht? Zu den Törichten, zu denen, die gesagt haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Wunder getan, haben wir nicht Dämonen ausgetrieben, wir haben gepredigt, wir haben soziale Arbeit getan, wir haben Gutes getan, wir haben die Bibel gelehrt, wir waren in der christlichen Kirche. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht, ihr Täter der Gesetzlosigkeit, Betreter des Gesetzes. die, die Jesus wirklich nachfolgen, seine Schafe, sie hören seine Stimme und Jesus kennt sie. Das heißt, sie müssen seine Gebote befolgen, oder? Denn die seine Gebote nicht befolgen, die Täter der Gesetzlosigkeit, denen sagt er, ich kenne euch nicht.
Das sind eigene Werke.
Ja. Nicht durch Jesus. Ganz genau. Und schaut mal, wer Jesus nachfolgt, der hört seine Stimme. Weil ihr wisst wahrscheinlich, habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass Schafe eine interessante Eigenschaft haben. Schafe sind äußerst kurzsichtig. Habt ihr es gewusst? Ja. Schafe können nicht weit sehen. Das heißt, wenn die Schafe nur auf ihr Sehen angewiesen wären, dann würden die nicht weit kommen. Deswegen brauchen die einen Hirten. Und oftmals können die Schafe nicht mal den Hirten aus der Ferne erkennen. Aber sie kennen seine Stimme, sie haben ein sehr gutes Gehör. Und das ist ein Bild für uns, denn wir sind alle zumindest, ich bin auch so kurzsichtig, weiß nicht, wer von euch noch kurzsichtig ist, aber geistlich sind wir alle kurzsichtig. Wir wissen kaum, was morgen ist, oder? Wir können ein paar Sachen erahnen, aber was eigentlich in einer Stunde ist, wissen wir auch nicht so wirklich. Manches können wir so halbwegs im Dämmerlicht schon erahnen, aber klar sehen können wir nicht. Aber wir können die Stimme hören, die Stimme, die zu uns spricht. Und wie spricht Jesus zu uns? Wie können wir die Stimme Gottes hören? Vielleicht sagt er, ich habe noch nie die Stimme Gottes gehört vom Himmel. Aber wenn wir ihm nachfolgen, müssen wir seine Stimme hören. Also was meint die Bibel mit, sie hören meine Stimme?
Ja, Gott spricht zu uns durch sein Wort. Gott spricht zu uns durch andere Menschen.
Also wenn ich die Bibel lese, höre ich, dass der Heilige Geist zu mir spricht? Das heißt doch, selig sind die da lesen und hören und bewahren. Wenn ich die Bibel lese, habe ich das Gefühl, dass Gott mir eine persönliche Botschaft sagen möchte? Oder sehe ich immer nur, was alles richtig, was falsch ist bei den anderen? Ja. Der Heilige Geist mit uns arbeiten. Der Heilige Geist spricht auch durch unser Gewissen. Er kann durch die Natur sprechen. Er kann durch andere Menschen sprechen. Aber der Punkt ist an der Sache. Habe ich wirklich, weiß ich, dass Gott immer wieder mir Dinge zeigt, wo ich weiß, das war Gottes Stimme, wo er mich aufgerüttelt hat, wo er etwas gezeigt hat. Das bedeutet Nachfolge. Denn ich kann ja nur nachfolgen, wenn ich überhaupt erstmal weiß, wo es lang gehen soll, oder? Jetzt. Es gibt einen ganz bekannten Bibelabschnitt, der über den Hirten spricht. Kennt ihr den? Einer der bekanntesten Stellen der Bibel, Psalm 23. Lass uns den mal kurz aufschlagen. Der ist so bekannt, dass man ihn selten liest, nicht wahr? In Psalm 23 und dort Vers 1. Die Bibel sagt, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Schaut, das ist die Lösung für das Problem oder das scheinbare Problem, was nicht wahr, die Leute hatten, die Jesus nicht ganz nachfolgen wollten. Sie hatten das Gefühl, wenn ich Jesus nachfolge, dann wird es mir vielleicht schlecht gehen, nicht wahr? Dann werde ich finanziell leiden, dann werde ich nicht mehr wissen, wie ich das bezahle, nicht wahr? Dann werde ich alle Probleme haben, dagegen muss ich mich absichern. Und ja, die Bibel sagt, es gibt manchmal Situationen, kurzzeitig, wo wir mal getestet werden, ja? Aber niemand, der für Gott lebt, egal ob Vollzeit als Vollzeitarbeiter oder einfach in seinem ganzen Herzen, auch wenn er einen Beruf hat, nicht wahr? Aber von seinem ganzen Herzen für Gott arbeitet und alles für Gott tut. Niemand wird dauerhaft Mangel leiden. Dort steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nichts an dem, was für mein Glück und für meine Gesundheit notwendig ist, wird mir mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, damit ich nicht vom Weg abkomme. Ja? Um seines Namens willen. Und kann es passieren, dass es auch mal dunkel wird? Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten. Dort steht nicht, dass der Weg nur durch das Todestal hindurchgeht. Wenn der Weg nun gerade mal da durchführt, dass es auch mal dunkel wird. So fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Das heißt, selbst im Konflikt kann Gott für mich sorgen. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Es ist nicht, dass zu wenig da ist, es ist zu viel da. Wenn Gott wirklich segnet, wenn wir ihm nachfolgen, haben wir zu viel. Das ist der Grund, warum Menschen, die Gott nachfolgen, immer Mission machen wollen. Weil sie haben zu viel. Zu viel von der Gnade. Wir wissen gar nicht, wohin damit. Es fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Die Frage ist, ob wir wirklich von ganzem Herzen sagen können, das ist nicht nur ein Psalm, den ich dann immer mal wieder aufsage, wenn es mir schlecht geht, sondern es ist meine Erfahrung Tag für Tag. Es ist meine Erfahrung, dass Gott mich wirklich zu solchen symbolischen Grünen, ich habe das Gefühl, er führt mich wirklich zum stillen Wasser. Ich kann wirklich in ihm ruhen, auf grünen Wein. Ich habe das Gefühl, selbst wenn es mal dunkel wird, brauchen wir nicht fürchten, denn er ist ja bei mir. Schaut, das griechische Wort für Nachfolge im Neuen Testament ist das Wort Akeleuthos. Wahrscheinlich wird es Akeleuthos ausgesprochen oder so. Das besteht aus zwei Worten, nämlich aus A und aus Keleuthos. Okay. A heißt, bedeutet es zusammenbringen oder etwas verbinden. Und Keleuthos ist die Straße, der Weg. Eine Union. Das heißt, wenn man es wörtlich übersetzen würde, würde man sagen, wir gehen gemeinsam, verbunden, auf derselben Straße. Wir sind auf derselben Seite. Wir gehen auf demselben Weg. Nachfolge bedeutet nicht, naja, Jesus geht dort hinten und ich gehe mal 5 Kilometer versetzt, aber auf Sichtweite so, nicht wahr, hinterher. Nachfolge bedeutet, ich gehe denselben Weg, den Jesus gegangen ist. Gemeinsam gehen wir diesen einen Weg. Und wisst ihr, der Weg von Jesus war nicht der breite Weg. Es war der schmale Weg, steinig. Aber wisst ihr was? Der schmale, steinige Weg, der führt hinauf. Der breite Weg, den man sich nur rollen lassen muss, der führt hinab. Wenn man hinab muss, dann muss man sich nicht anstrengen, oder? Man muss sich nur mitreißen lassen. Wenn man hinauf will, das kostet ein bisschen Anstrengung, oder? Jeder, der schon mal auf einen Berg gestiegen ist, weiß, hinauf ist anstrengender als hinab, oder? In der Regel. Dieser eine schmale Weg führt hinauf. Aber Jesus ist ihn gegangen. Und weil Jesus ihn gegangen ist, wissen wir, man kann ihn gehen. Ja? Kein Hindernis auf dem Weg. Das so groß ist, dass man es nicht überwinden könnte. Und wir gehen mit ihm gemeinsam diese eine Straße. Und da gibt es viele Beispiele auch im Alten Testament, die mit Gott gewandelt sind. Fallen euch ein paar Leute ein, die, von denen es heißt, sie wandelten mit Gott. Sie gingen mit Gott. Henoch, er wandelte mit Gott, nicht wahr? Henoch ist so lange mit Gott gegangen, dass er irgendwann quasi an der Schwelle zur Ewigkeit stand und Gott hat gesagt, jetzt sind wir schon 300 Jahre zusammengegangen, nicht wahr? Tag ein, Tag aus. Jetzt kannst du auch gleich mit nach Hause kommen. Ja, komm mit. Und er hat in den Himmel genommen. Und wir lesen das und denken, naja, das kann nur der Henoch, oder? So einer wie Henoch bin ich nicht. Ja, aber wisst ihr was? 5 Minuten später sagen wir glauben, dass Jesus bald wiederkommt und dass wir lebendig in den Himmel genommen werden wollen. Ja, das ist doch nichts anderes als Henoch. Das ist doch nichts anderes als Henoch. Wenn Henoch wurde lebendig in den Himmel genommen, wir wollen, so Gott bald wiederkommt, lebendig in den Himmel genommen werden, ja, dann sollten wir nicht auch genauso mit Gott leben, wandeln, so wie Henoch? Interessant, nicht wahr? Fällt noch jemand ein außer Henoch, von dem es heißt, er wandelte mit Gott, er ging mit Gott so, Stück für Stück. Die Bibel sagt dasselbe von Noah, das wissen die wenigsten, nicht wahr? Von Noah heißt es auch, er wandelte mit Gott. Es heißt von Abraham, dass Gott zu ihm sagt, wandle vor mir, sei gerecht. Es heißt von Mose, er lebte, als sehe er den Unsichtbaren. Stell dir das mal vor. Und ich versuche mir das mal bildlich vorzustellen, weil das hilft mir. Weil ich vergesse das zu oft. Stellt euch vor, alles, was ihr tut, alles, was ihr sagt, alles denkt, immer daneben steht Jesus. Glaubt ihr nicht, unser Leben würde sich doch ein bisschen ändern? Wenn bei allem, was wir sagen, tun, denken, fühlen, jemand greift uns an, neben mir steht Jesus. Werde ich mich jetzt noch aufregen? Werde ich aus der Haut fahren und sagen, wie kannst du nur leidenschaftlich? Nein, neben mir steht der Jesus. Das würde ich aber Jesus nicht machen, oder? Ich bin ganz alleine. Mir kommt ein schlechter Gedanke. Werde ich dem jetzt nachgehen? Nein, Jesus ist doch neben mir. Und das war das Geheimnis von Mose. Warum ist Mose der demütige Mensch gewesen? Der war, weil er Jesus gesehen hat. Und Jesus ist doch der Demütige, oder? Kommt her von zu mir, alle, die mühselig beladen seid, ich will euch erquicken. Lernt von mir. Und ich weiß, ich will euch, nehmt auf euch mein Joch, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er hat ihn gesehen. Er hat so gelebt, als würde Jesus buchstäblich da sein. Und manchmal haben wir so viel Theorie im Kopf über das Evangelium, dass wir das in der Praxis gar nicht wissen, wie es aussieht. Ja. Er folgte ihm nach. Nun, in Johannes 12 noch ein Vers. Johannes 12 und dort Vers 26. Dort heißt es, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Mit anderen Worten, das gibt es nur zusammen. Man kann nicht Gott dienen und ihm nicht nachfolgen. Manchmal vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ah, naja, das mit der Nachfolge, das ist so radikal, das ist so extrem, das ist so das ganze Leben. Aber ich würde Gott schon ein bisschen dienen. Ich will ein bisschen was für Gott machen. Das mache ich schon gerne. Aber Jesus sagt, wenn du mir dienen willst, wenn du auf meiner Seite stehen willst, dann folge mir nach, mach es so wie ich. Was es in der Bibel nicht gibt, ihr Lieben, sind Fans von Jesus. Die sagen, Jesus, wir finden dich toll, wir liken dich, du bist der Beste und wir beten für dich und mach mal so weiter und dann rette uns mal. Das gibt es nicht in der Bibel. Es gibt nur die Nachfolger Jesu, die auf demselben Weg wie er gehen, mit ihm gehen. Und dann gibt es diejenigen, die vielleicht sich zu ihm bekennen, aber in Wirklichkeit gegen ihn kämpfen. Jesus sagt, wenn ihr mir dienen wollt, dann folgt mir nach. Macht es so wie ich, Schritt für Schritt. Und dann sagt er, und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Noch ein letzter Abschnitt für heute. Das mit dem Erkaufen, mit den Erstlingen müssen wir dann nächste Woche machen. Da ist einfach so viel drin. Aber nächste Woche dann definitiv. Matthäus Kapitel 4 und dort Vers 19 und 20. Matthäus 4, Vers, wir können schon Vers 18 lesen. Vers 18, 19 und 20. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach. Das wörtlich heißt übersetzt, macht es so wie ich. Und dann sagt er, warum sie ihm nachfolgen sollen. Ich will euch was machen? Zu Menschenfischern. Das Erste, was ich dazu sagen möchte kurz ist, ich habe früher mal gedacht, die haben Jesus vorher noch nie gesehen. Also so, wer ist das denn? Ja. Das ist aber Quatsch. Wenn wir die Evangelien zusammenlesen, wissen wir, die haben Jesus schon gekannt. Sie haben ihn erst kennengelernt, eine Zeit lang mit ihm verbracht, aber gleichzeitig noch gearbeitet. Und irgendwann kam der Punkt, wo sie Jesus so gut kannten, dass Jesus gesagt hat, folge mir nach. Gott verlangt von niemandem, dass er beim ersten Tag, wo Gott kennenlernt, ihm ganz nachfolgt. Gott möchte erstmal, dass wir ihn kennenlernen, okay? Dass wir uns davon überzeugen, dass sein Wort die Wahrheit ist. Gott verlangt von niemandem von uns, dass wir ihm nachfolgen, ohne ihn zu kennen. Aber wenn wir ihn kennen, sagt Jesus, folge mir ganz nach. Und dann sagt er, ich will euch zu Menschenfischern machen. Egal wer wir sind, was für eine Bildung wir haben, was für eine Ausbildung wir haben, was für einen Hintergrund wir haben, Gott kann jeden gebrauchen. Wenn du Fischer bist, macht er dich zum Menschenfischer. Wenn du Lehrer bist, macht er dich zum Lehrer des Evangeliums, nicht wahr? Wenn du Arzt bist, macht er dich zum medizinischen Missionar. Also mein Punkt ist der, dass Gott unsere Gaben gebraucht, nicht wahr? Und sie, warum hat er die Menschenfischer genannt? Weil sie vorher Fischer waren, oder? Das war genau das, was sie kannten. Sie wussten, wie man fischt. Und Jesus nimmt die Dinge, die wir schon kennen. Gib mir ein Beispiel. Was hatte Mose für einen Beruf? Er war Feldherr und er war? Heerführer und er war? Sein zweiter Beruf, nachdem er, also seine zweite Karriere, nachdem er Hirte. Er war Hirte. Und was ist er später gewesen? Er war ein Feldherr und ein Hirte. Aber nicht mehr für Ägypten, nicht mehr für Midian, für Gott. Das waren Fischer. Sie blieben Fischer, aber jetzt waren sie Fischer für Gott. Vielleicht bist du ein Arzt und Gott möchte, dass du ein Arzt für Gott wirst. Du bist ein Lehrer, Gott möchte, dass du ein Lehrer für Gott bist. Du bist ein Jurist. Gott möchte, dass du den Menschen das Gericht erklärst. Ja? Wir sind unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten. Aber jede Gabe, jede Fähigkeit kann für das Evangelium gebraucht werden. Und das ist die Idee dahinter. Und natürlich sind wir alle Menschenfischer, klar. Ja. Das heißt, wenn ich Jesus nachfolge, werde ich nicht nur ihm hinterher trotten, sondern ich werde das tun, was er getan hat. Jesus sagt so oft, er sagt an einer Stelle, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr so tut, wie ich an euch getan habe. Er möchte, dass wir das tun, was er gemacht hat. Und was hat Jesus getan? Er hat gepredigt, gelehrt, geheilt. Das ist unsere Aufgabe. Egal in welchem Beruf, egal in welcher Umgebung, egal ob wir alt, jung, nicht wahr? Das Evangelium weitergeben durch unser Leben, durch unseren Charakter, durch unsere Worte, durch unsere Werke. Folgt mir nach. Und dann Vers 20, das gefällt mir, dort steht, da verließen sie. Was ist das entscheidende Wort in diesem Vers? Sogleich. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Liebe Zuschauer, der du jetzt vielleicht live zuschaust, vielleicht bist du gerade dabei, Jesus kennenzulernen, das meine ich. Ja? Aber wenn du Jesus schon einigermaßen gut kennst und Jesus ruft dir zu, folge mir nach. Das Wichtigste und Beste, was du tun kannst, ist, sofort zu folgen. Lass das Schiff zurück, lass die Netze zurück. Hat der Petrus es jemals bereut, zurückgegangen zu sein? Gegangen zu sein? Es gibt eine Stelle, wo er kurz mal zum Fischen zurückgegangen ist, nicht wahr? Und Jesus hat ihn interessanterweise nochmal geholt. Aber im Rückblick wusste Petrus, diese Entscheidung war die wichtigste seines Lebens. Wer sind die 144.000? Es sind diejenigen, die dem Lamm nachfolgen und mit dem Lamm gehen. Die Tag und Nacht, Stunde um Stunde an das Lamm denken. Das tun, was das Lamm gedacht hat. Und getan hat. Und das sind die 144.000. Heute gibt es so viele Diskussionen darüber, wer sind die buchstäblich oder symbolisch. Ja, und alle schlagen sich die Köpfe ein darüber. Warum nicht vielmehr so sein wie sie, die 144.000? Denn wenn wir auf Jesus schauen und Jesus nachfolgen, dann werden wir dabei sein. Wer von uns möchte sagen, ich möchte Jesus ganz bewusst neu sagen, ich möchte ihm nachfolgen. Dann lasst uns doch gemeinsam niederknien für ein Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir heute so wichtige Dinge aus deinem Wort studieren konnten. Wir danken dir, dass die Offenbarung zu so vielen Themen spricht und dass wir in der ganzen Bibel Antworten finden können. Wir danken dir, dass wir sehen konnten, wie entscheidend die Nachfolge ist. Und wenn wir in der Zwischenzeit etwas vom Weg abgekommen sind, wenn wir nachlässig geworden sind, deine Stimme nicht mehr so gut gehört haben, dann möchten wir dich bitten, dass du uns erneut rufst, dass wir diesem Ruf Folge leisten. Dass du uns die Kraft und den Mut schenkst, unsere Netze, unsere Boote, was auch immer wir haben, zurückzulassen. Was immer du uns auch aufforderst, aufzugeben. In unserem Leben, in unserem Lebensstil, was immer es sein mag, dass wir dir nachfolgen. Herr Jesus, wir möchten unbedingt zu dieser Gruppe gehören, von denen es heißt, sie sind dir nachgefolgt, wohin du auch gegangen bist. Schenk du uns diesen Geist, dass wir nicht selbst bestimmen, wo es lang geht im Leben, dass wir dir folgen, dass wir dir vertrauen, dass du es schon richtig machst und dass wir auch dann dir nachfolgen, wenn es keiner sieht, wenn es keiner bemerkt und es keiner dafür lobt. Wir bitten all dies im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen. Damit verabschieden wir uns. Nächste Woche geht die Revolution weiter, 1848, und die Sabbatkonferenzen, die unsere Gemeinde geformt haben, nicht verpassen. Wird sehr spannend werden. Und dann werden wir darüber sprechen, was bedeutet, dass die 144.000 erkauft sind und warum sind sie Erstlinge? Was hat es mit diesen Erstlingen auf sich? Nächste Woche mehr dazu. Bis dahin, Gottes Segen beim Studium seines Wortes und bis bald. Amen.